Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Wir haben letzte Woche über die Fahrer der Tour gesprochen. Heute geht es ein bisschen um die Strecke. Wieder Remote-Aufnahme, denn ich bin schon fast bei der Tour de France. Lennart, ich bin in Italien und ich freue mich richtig auf die Tour. Du denn auch?
Ja, jetzt gleich nach der Aufnahme würde ich sagen. Ich habe letzte Woche Bock bekommen, nachdem ich die Startliste so durchgegangen bin mit dir. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns die Strecke nochmal genauer anschauen, dann kann man schon mal so identifizieren, wo denn die geilen Etappen sein werden und wo man so glaubt, ah, da kann richtig was passieren, das wird irgendwie ein Spektakel und dann habe ich auch richtig Bock. Jetzt gerade ist die Tour noch so ein bisschen entfernt, aber es ist immer diese Phase, wo du denkst so, fuck ja, nächste Woche beginnt ja die Tour oder in 10 Tagen.
Genau.
Und aber klar, Tour ist immer ein Highlight, macht immer Spaß und ich freue mich sehr drauf.
Ich bin schon ein richtiger Tour de France-Touristiker. Ich habe ja gesagt, ich bin ja schon hier in Italien, weil es Tag 1, als wir angekommen sind, gelandet in Florenz, da wo die Tour startet, dann einmal durch die Stadt gelatscht, wie man es halt so macht als gescheiter Touri und war schon
schöne
im
Stadt,
Tour
ne?
de France. Schöne Stadt, sehr schön. Also wirklich richtig nice. Ich sag mal so, samstags mittags, so gegen 12, 13 Uhr, ist das ein bisschen voll bei gutem Wetter.
Ja.
Da kannst du echt vergessen. Dann die schönen Bauwerke kannst du von außen anschauen. Wenn man möchte, kann man auch reingehen, aber es war mir alles zu voll. Das war ein bisschen wild. Sieht aber wirklich sehr, sehr schön aus und wird wahrscheinlich die nächsten Tage nochmal nutzen, da irgendwie nochmal so zu schauen. Aber ein großes Highlight in Florenz, ich war schon im Tour de France Merch Shop. Und da gibt es schon so einen kleinen Container, da kannst du reingehen und für teuer Geld Tour de France Santini-Trikots kaufen.
Ich wollte gerade sagen, für extrem viel Kohle ein T-Shirt, was produziert wurde für 75 Cent.
Es ist komplett wild. Ich meine, wir sind ein bisschen schon im Radsport tätig, ne? Du hast auch schon einiges an Fabrics gesehen und Trikots gesehen. Du weißt ja auch, was so ein Trikot wie kostet und so. Und dann gibt es wirklich diese Merch-Trikots von Santini, dann dieses umgelegte Ärmelbündchen, einmal festgenäht. So dieses Vereinstrikot von 2012. Und da nehmen die 100 Euro für, ne? Das ist komplett wild.
Das ist schon krass, ja. Aber es ist doch schön, so vor Ort zu sein und die Atmosphäre aufzusaugen, auch wenn du dir jetzt kein schönes, teures Trikot gekauft hast. Und starten die an der Kirche, an dieser, wie heißt diese Kirche
da? Die Basilika, genau, San.
Genau.
Ich wusste es erst. Ich weiß nicht genau, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht genau, ob sie da starten. Wenn man sich die Tour de France natürlich anschaut, dann gibt es erst die erste Etappe angezeichnet auf der Strava-Karte beim Start Reel, also Nachteilneutralisation, das ist dann außerhalb von Florenz, aber auf dem großen Piazzo mit der Basilika, die man so kennt, diese schwarz-weiß gestreifte, dort sind auf jeden Fall ein paar Tour de France-Fahnen schon aufgehangen. Ich glaube, irgendwo da starten die. Ich werde es aber rausfinden, ich werde auch diese Woche gucken, nächste Woche gucken, wo vielleicht die Teampräsentation stattfindet und dann werde ich mal so ein bisschen hier Außenkorrespondent sein und mal ein bisschen für euch abchecken, wo wirklich der Start ist.
Ja, du bist ja auch schon ein bisschen was gefahren, ne?
Ich bin schon ein bisschen was gefahren, richtig.
War auch, aber auch richtig cool, hast du auch schon gesagt. Ne? Erzähl doch erstmal. Du hast mir nur was geschrieben und ich habe nicht weiter nachgefragt und dachte mir, ich höre das jetzt.
Ja, genau, du hast es auch zu Recht einfach unkommentiert so stehen lassen.
Jetzt erzähl mal.
Ja, also ich bin jetzt gerade noch, oder vorweg.
Du bist völlig hyped aus dem Fanshop raus und aufs Fahrrad.
Ich dachte mir so, geil, Tour de France, ich hab Bock. Ja, ich bin hier nach einer Woche erstmal im Urlaub, bevor der Tour de France-Wahnsinn losgeht. Und Urlaub heißt ja auch, also irgendwo in der Toskana, ein bisschen südlicher. Und Urlaub heißt ja auch so ein bisschen mal Fahrrad fahren, ne? Einfach mal die Gegend genießen. Das finde ich auch sehr schön, immer im Urlaub Fahrrad fahren zu können. Fahr los. Man muss dazu sagen, Toskana, auch bei Komoot nicht verarschen lassen, diese normalerweise durchgezogenen Linien, ne, wie man in Deutschland weiß, okay, das ist Asphalt, das ist hier ganz schnell häufig auch mal wirklich Schotter, das ist ja Strade Bianche, das ist einfach deren Straßen. Du kannst nicht davon zählen, nur weil du hier die durchgezogene Linien hast, dass du auch dann davon ausgehen kannst, dass du wirklich auf Straße fährst. Deswegen bin ich so ein paar Meter halt die weißen, wunderschönen Straßen Toskanas gefahren. Rechts so die Weinberge, hat mir so ein Airpod in den Kopf geknallt, da schon italienische Musik angemacht und bin da wirklich ich würde sagen, italienischer Opa, hab mir den Flair aufgesaugt und wirklich nach einem Kilometer in so eine Abfahrt. Ich bin nicht mal schnell gefahren, ich hatte ein Auto vor mir, gut, dass das Auto vor mir war, deswegen bin ich ja langsamer gefahren als sonst. Leg mich so ein bisschen in die Kurve, genieße Linkskurve, schön, Rechtskurve, geh mit dem Oberkörper runter. Und du kennst das Gefühl, du hast richtig schön diesen Kontaktpoint zwischen Reifen, Asphalt, diesen Gegendruck in die Kurve rein. Und dann hört der Gegendruck auf. Es wird auf einmal ganz weich auf dem Vorderrad. Und ich bin vom Innenkurvenscheitel, Innenpunkt, bis nach ganz außen über diese weiße Kreidescheiße. Über so bestimmt 8 Meter, kein Scheiß, ich bin ewig gerutscht. Es hat sich angefühlt wie der Sturz bei der Dauphiné. Ich bin auf dem Hintern gerutscht, wirklich, nicht gelogen. Nach 2 Kilometer lag ich schon zu meiner schönen italienischen Musik auf dem Ohren, lag ich schon wieder auf der Hüfte und hab runtergeguckt, Knie am Bluten, Ellbogen am Bluten, Hüfte offen, Hose kaputt. Ey, wirklich, als würde mir das Schicksal sagen, nein, Mann, du machst ja heute gar nichts.
Ah, was für ein schöner Start.
Das war bitter. Es war wirklich herrlich.
Sag mal, wenn du so nach Hause kommst und so deine Freundin denkt so, was hat der Depp schon wieder gemacht?
Es war wirklich auch, ich hab auch gemeint, so, ja, wenn ich jetzt gleich losfahre, kann sein, dass ich jetzt anrufe, weil ich muss erst ein bisschen Schotter fahren, dann habe ich vielleicht einen Platten, dann ne, kann ja passieren. Ich probiere es jetzt einfach, weil das waren sehr, sehr gute Gravelstraßen, kannst schon fahren. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt einen Platten hole, dann ist es so, ich rufe dann an. Wirklich ungelogen, nach 11 Minuten später rufe ich halt an, so, hast du einen Platten? Nee, schlimmer. Ich habe mich auf die Fresse gelegt. Auf jeden Fall stand ich da unten da und dann war das wirklich so, nach 2 Kilometern und wir wollten uns Siena anschauen. Jeder, der Strade Bianche kennt, wunderschöne Stadt, ne? Also mit dem großen Piazzo, diesen großen Marktplatz da. Und ich dachte, komm, ich fahre mit meinem Bike dahin, fahre wirklich die letzten Kilometer von Strade Bianche, ich fahre so in die Stadt rein, als wäre ich, ne, als würde ich die letzten 2 Kilometer da fahren. Ich habe da richtig Bock drauf. Und dann saß ich da mit dem Fahrrad, guckte so. Ja gut, also ich konnte ja fahren. Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie richtig kaputt war. Es war ein bisschen knieoffen und so. Ja gut, komm, dann fahre ich halt los. Ich fahre jetzt mit dem Rad, das geht. Alles gedreht, passt schon. Wollte ich schalten, konnte ich nicht schalten. Ich so, nee, komm. Warum? Weil der Schalthebel rechts sich so ein bisschen verklemmt hatte, Shimano-Schalthebel, und sich so ein bisschen der Schalthebel fürs Hochschalten irgendwie so verklemmt hat, dass der Kontaktpoint nicht mehr kam. Also ich konnte den Knopf nicht drücken. Du konntest auch reindrücken, aber der Knopf drückte nicht. Und ich so, nein, das kann nicht sein. Jetzt bin ich im Rad hier, das ist die erste Ausfahrt. Ich muss nächste Woche hier Tour de France-Content machen. Jetzt kann ich nicht schalten. Was ist denn das für ein Humbug? Und dann ist mir eingefallen, ich habe die Shifter mit den Knöpfen oben drauf, wie du es mal eingestellt hattest, habe ich nie konfiguriert, ich habe es nie gemacht. Ich so, gut, komm, dann mache ich das jetzt, dann hole ich mir jetzt einmal die App, habe erstmal die App runtergeladen.
Oh, dann hat das nur 2 Tage gedauert, bis du die Sachen da programmiert hast.
Ja, natürlich, vor allem halt mit so, mitten in der Toskana mit so halbgutem Internet, habe erstmal die App runtergeladen, dann die Schaltung gekoppelt, das wollte er erst nicht, da hat es irgendwann geklappt, super. Dann die Shifter eingestellt, speichern, toll, passiert gar nichts, ja super. Dann irgendwann drücke ich auf einmal, ah geil, es funktioniert. Also, dass ich einfach sagen kann, okay, linke Seite ist dann hoch und runter, also schon linke Seite ist dann Kettenblatt hoch und runter und die Knöpfe oben drauf, rechts und links, wie bei SRAM, ist dann hinten Ritzel hoch und runter, weil ich konnte nicht hochschalten. Und dann habe ich das hingekriegt und auf einmal war es aber genau falsch rum. Das heißt, also rechts ist dann quasi in größeres Ritzel schalten, ins leichteren Gang schalten, links ist ein dickeren Gang schalten. Ja. Also komplett kontraintuitiv zu SRAM. Ich so, komm, ist mir egal, ich fahre jetzt so. Dann habe ich quasi die ganze Zeit bin ich da hinten losgefahren, im Kopf verkehrt herum gedacht, also komm, Hauptsache ich fahre jetzt Fahrrad, ich will es jetzt einfach genießen. Ich war so Frustfahrer, ich so, ich will das jetzt aber, ich will jetzt Fahrrad fahren, ich höre da jetzt nicht auf. Ja, bin halt gefahren und irgendwann habe ich aus Versehen den normalen Schalthebel betätigt, aus Intuition und wie das ist Gewohnheit. Und auf einmal klappt das. Wieder hat es irgendwie entklemmt, keine Ahnung. Und dann
kann ging es auf einmal wieder. Kann sein, dass der irgendwie Crash-Mode oder sowas war?
Das kann sein, aber er hat einfach diesen Knopf nicht drücken können. Wenn du halt das durchdrückst, hast du ja den Widerstand, da drückst du einen kleinen Knopf, den drücken kannst. Und da kam ich nicht hin. Und ich weiß nicht, ob es dann halt irgendwie sich verklemmt hatte. Irgendwas hat sich dann gelöst und dann ging es auf einmal wieder. Ja, dann habe ich dann doch noch ein schönes Ende gefunden. Aber eine Sache habe ich dazu noch. Und zwar, ich würde mal meinen Monolog eben direkt vorführen. Da bin ich rein, so nach Siena, habe extra die Route so gelegt, dass ich die letzten 2 Kilometer fahre, ne, mit der Abfahrt schön dann runter in die Stadt rein, die Santa Catarina hoch, diesen steilen Anstieg, wo wir gesehen haben, Alaphilippe hochgedonnert, Van der Poel fällt fast vom Rad, Pogacar im Solo da hoch, oben über den Piazza, gut, kannst du vergessen, da ist halt so viel los, da brauchst du nicht fahren, aber da diesen Weg kannst du schon fahren. Bin ich einmal so hochgefahren, dachte mir so, geil, ich fahre jetzt hoch und boah, ist ja steil, cool. Und dann war ich oben und dachte mir so, Beine sind ganz gut. Dann wollen wir doch mal sehen auf Strava, was man hier so Santa Catarina hochfahren kann. Dann bin ich wieder runtergefahren, unten gedreht, bei der Torburg, gedreht, dann wieder hochgefahren. Und dann dachte ich mir so, jut, dann nehme ich jetzt diese Santa Catarina Volley. Also, ich muss zugeben, nur dieses Steilstück, diese letzten 200, 210 Meter sind das. Also quasi Linkskurve, Rechtskurve und dann halt dieser Anstieg halt hoch, bis oben diese 90 Grad Rechtskurve halt kommt, auf, ja, diesem Platten. Hab ich mir da einen rausgeschraubt. die Stats. 37 Sekunden, 795 Watt und damit bin ich in die Top 10 gefahren.
Schau einer an.
Auf der Santa Catarina. So, das war so mit so einem blutigen Knie und alle dachten sich so, was hat der da vor? Hat der irgendwie eine Mission hier heute? Hochgefahren und ich hab's gefühlt. So, das war dann doch noch ein guter Tag.
Ja, okay. Das heißt, im Prinzip kannst du Strade fahren nächstes Jahr und Top 10.
Wissen wir jetzt hier. Ich könnte Strade Top 10 fahren, genau. Das habe ich jetzt gezeigt. Das ist ja klar.
Besser als funktionierst alle Profis, du anders als ich. Ich glaube, wenn ich jetzt so eine Rundlagenausdauer gemacht hätte, so, dann hätte ich gesagt, jetzt bin ich da. Aber du hast doch so ein bisschen diesen jugendlichen, ambitionierten, weiß ich nicht, Touch in dir, der dann auch immer so da hochballert, wo ich mir denke, so, boah, soll ich das
machen? Hochballern ist richtig. Ja, also genau, das ist absolut, da gibt es keine Erklärung für, weil es gerade geht, die Beine sind. Ja, genau. Ja, aus Bock, okay. Die beide machen es gar. Ich glaube, das Ding ist halt, wenn du so ein Laktat-Typ bist, so und das halt weißt, so 40 Sekunden kann ich halt schnell fahren, ohne dass es richtig weh tut. Weil so 4-5 Minuten würde ich dann auch nicht mehr machen. Das tut mir zu sehr weh. Aber das da, das kann ich. Ich bin auch mit GoPro hochgefahren, also ich kann mal gucken, das Video einmal exportiere und gucken, was daraus wird. Aber das macht Spaß.
Andere Frage, du bist Top 10 gefahren, aber wie viel Rückstand hattest du?
Ja, der erste, ich weiß nicht, ob der zählt. Das sieht mir ein bisschen, also die Powerwerte sahen zu Quatsch aus. Der hat 30 Sekunden, ich habe jetzt 37, das würde ich ein bisschen ausklammern, aber der zweite Platz, den habe ich mir angeschaut. Der ist mit 31 Sekunden da hochgefahren und das passt schon. Ich würde mal sagen, ich bin dritter Pro, in Anführungsstrichen, der im Rennen hochgefahren sein könnte. Mhm. Also nur Philipp Gilbert ist mit 35 Sekunden im Rennen hochgefahren, Thies Benoot mit 37. Alle anderen fahren nicht schneller, weil warum sollten sie auch? Also meistens muss man das nicht mehr. So 6-7 Sekunden fehlt dann noch.
Okay, ja. Gut, dann hast du ja ersten niederschmetternden Start gehabt und dann wurde es besser. Wollen wir noch ein bisschen durchs tagesaktuelle Geschehen springen, bevor wir dann auf die Route gehen. Bei mir ist übrigens Pro Cycling Stats gerade down, was eher sehr hilft, aber ich bin auf der Letour-Seite und habe gesehen, dass die das auch fantastisch gemacht haben mit Karten, wo man rein und raus zoomen kann und sowas. Aber erstmal das tagesaktuelle Geschehen. Willst du starten? Hast du was? Sonst gehe ich mal durch die Notizen durch, die ich mir gemacht habe.
Ja, bitte. Das war mein tagesaktuelles Geschehen.
Ah, okay. So. Wo fangen wir an? Jonas Vingegaard fährt die Tour. Ja. Das war jetzt nicht ganz unwichtig, würde ich mal sagen. Und fährt die Tour auch in einem, ich finde es ganz schicken, blauen Trikot mit so ein bisschen gelb. Die Räder, die Cervelo-Räder fand ich auch ziemlich geil, die sie da schon gefahren sind in Tignes. Stimmt. Wout van Aert auch dabei. Somit haben wir alle am Start, hätten wir jetzt auch nicht gedacht, nach dem Crash da in der Baskenland-Rundfahrt. Das heißt auch, die müssen den Kerl auch mal ein bisschen getestet haben und gesagt haben, so, yo, also der ist schon wieder auf einem guten Level. Das heißt,
Zitat war ja sehr, er wird nicht fahren, wenn er nicht zu 100% am Start, also 100% fit ist. Ja. Haben wir letzte Woche schon gesagt.
Fühlt eigentlich so ein bisschen den Trainingsplan ad absurdum von, ich finde das immer witzig, so, man wollte eigentlich so den ganzen April, Mai, Juni so gut durchtrainieren, aber jetzt ist er auch bei 100%.
Aber jetzt geht's auch so. Das Ding ist halt, ich glaube schon, dass er zu 100% am Start sein wird. Die Frage ist nur, hat er die Konstanz über die 3 Wochen hinweg oder auch vor allem in dieser Strecke, wir können es ja gleich besprechen, in der Woche 3 das so zu performen nach der Vorbelastung, das ist einfach die große Frage. Wenn er jetzt seinen 20-Minuten-Test und 40-Minuten Intervalle fährt und sonst was, ich glaube auch, dass man weiß, ach ist klar, der ist wieder voll da. Das bezweifle ich gar nicht.
Oder anders, sie sagen, er ist bei 100% von dem, was er bisher leisten konnte. Und das Ziel ist natürlich immer auch, jedes Mal ein bisschen besser zu werden. Also vielleicht hat er sozusagen nur stagniert, was jetzt auch nicht so schlimm wäre, wenn man auf dem Niveau von Jonas Vingegaard stagnieren würde, würde ich nehmen. Aber das kann natürlich auch so sein. Und dann genau, was du gerade gesagt hast, wie konstant ist der hinten raus?
Cool, dass Achtung, er am Start Ausblick steht. Auf diese Folge, auch Ausblick auf diese Folge, bei dieser Tour de France kannst du es dir auch erlauben, hinten raus oder zumindest am Anfang erstmal reinzukommen.
Ja, genau. Was haben wir noch? Ich springe mal in den Gravel-Bereich. Gerade ist Migration Gravel Race und ich fand es ganz witzig, weil das ist von der Gravel Earth Series ein Rennen für die Leute, die es nicht kennen. Und es geht über 4 Etappen oder 5 und ist, glaube ich, in Kenia. Und auf der ersten Etappe, Lukas Baum nirgendwo in den Top 10. Jetzt hat er zwei Etappen gewonnen, aber ich gucke mir immer die Zeitabstände an. Und die sind so geisteskrank groß in den Top 10. Da hast du, da verlierst ja. du irgendwie so als Vierter mal eben so eine halbe Stunde. Also das Profil scheint da halt echt krass zu sein, beziehungsweise die Bedingungen halt auch so mit relativ viel Schlamm. Und ich glaube, da kommt halt viel zustande. Einmal durch Power und einmal durch, wer hat wie viel Defekt. Und ich glaube, Lukas hat am ersten Tag sicherlich ein technisches Problem gehabt, weil die letzten zwei Tage ist er geflogen. Und das zusammen mit Kollege Hans Becking. Und wir wissen, dass der richtig latschen kann. Er hat uns ja beim Tracker,
ganz gespürt.
Tracker eine Stunde lang den Arsch versohlt. Und ja, ich finde das immer cool, dass du so auch bei diesem Gravel Earth Series Rennen relativ viele unterschiedliche Disziplinen am Start hast. Und die Mountainbike-Jungs, die können halt richtig auf so einem Terrain. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob am letzten Tag die, also Lukas hat, glaube ich, noch immer eine halbe Stunde Rückstand, obwohl er schon zwei Etappen gewonnen hat mit irgendwie eine halbe Stunde Vorsprung auf die, auf Mathieu Demarchi, der in GC vorne ist. Und Hans Becking kann jetzt noch, muss nur 8 Minuten, das ist im Prinzip das Pendant zu 7 Sekunden auf der Straße, muss er noch schließen. Und das passiert gerade so im Gravel-Sport. Ja. Dann habe ich noch eine Sache. Anna van der Breggen kommt zurück.
Ja.
Hat gestern angekündigt, dass sie 2025 wieder Profi wird und für Krass. 2 Jahre, glaube ich, nochmal bei SD Works unterschrieben hat. Also was denkst du darüber? Hast du da schon eine Meinung zu? Oder?
Ich wollte dich gerade fragen.
Ja.
Ich glaube, dass ich.
Ich frag mich halt, wofür? Weil du.
Ja.
So, das ist jetzt. Du, im Frauenradsport hat sich extrem viel getan in den letzten 3 Jahren. Sie ist 2021, glaube ich, ihre letzte Saison gefahren. Ich gucke das nochmal nach. Hat relativ früh aufgehört, muss man natürlich auch sagen. Also, ich glaube, sie war da 31 oder 32, wo sie ihre letzte Saison gefahren ist. Und das ist halt immer eine Gefahr, finde ich. Wenn du nochmal zurückkommst,
ja, klar.
Im Sport hat sich viel getan, du bist ein bisschen älter geworden, du bist jetzt nicht 2 Saisons komplett die Rennen gefahren und dann bist du auf einmal wieder da und denkst dir so, hui, und machst vielleicht auch irgendwie so deine Legacy kaputt.
Ich hatte auch so ein bisschen darüber nachgedacht, als du gerade gesagt hast, das kann ja eigentlich nur sein, dass man vielleicht selber merkt, dass die eigene Leistung, jetzt vielleicht gemessen in welchen Tests, in welchen, von mir aus Stufentests, 20-Minuten-Tests oder sonst was, dass die halt so gut ist, entweder wie noch nie oder vielleicht genauso auf dem Level wie damals und dass man sich dann irgendwie noch beweisen möchte, okay, ich bin da irgendwie auf dem Level, wo ich fahren könnte. Aber auch wie du gerade schon gesagt hast, der Radsport sich so stark verändert und wir haben im Vorhinein auch schon gesprochen, dass nicht immer entscheidend ist, wie viel Leistung du mitbringst, um ein Ergebnis zu fahren. Und wenn das Radrennfahren sich so stark verändert hat, dann kann es ja echt sein, dass du vielleicht tolle Leistungswerte hast, aber dann halt das nicht so ins Ergebnis ummützen kannst. Und dann kann es halt sein, dass du dir vielleicht selber so ein bisschen auch den Absprung dadurch vielleicht kaputt machen kannst. Vor allem, ich habe gerade auch mal geguckt in die Ergebnisliste, was hat sie denn noch offen? Also Olympische Spiele gewonnen, Weltmeisterin, Strade, so die alle großen Eintagesrennen irgendwie. Gibt es irgendwas, was ihr noch fehlt, wo sie meint, dass sie jetzt holen müsste?
Ich glaube, die Tour. Die Tour.
Meinst du,
dass sie das noch nicht, als sie gefahren ist.
Ja, das gab es noch nicht, klar.
Ja, ich glaube schon, das ist eine Riesenmotivation, wenn jetzt eine Tour de France Femme auf einmal da ist und du bist eine GC-Fahrerin und du hast irgendwie 4-mal den Giro gewonnen, dann ist es schon so, dass du sagst, ja gut, also diese Tour de France, da möchte ich mich schon nochmal in die Siegerinnenliste eintragen. Die Gefahr ist halt einfach, du hast es gerade schon ganz gut gesagt, du guckst halt entweder drauf, was habe ich für Powerwerte? Dann musst du aber links auch sagen, naja, die Powerwerte sind schön und gut. Hast du die Fatigue getestet? Hast du die nur frisch getestet?
Ja, genau.
Dann guckst du auf die Powerwerte und du hast die Referenzen von damals. Gut, die sportliche Leiterin ist bei SD-Works und hat noch mehr Referenzen. Aber trotzdem würde ich sagen, ist es sehr, sehr gefährlich, sich daran zu orientieren. Auch die Art und Weise, wie Frauenrennen gefahren werden jetzt, wie sich das auch seit 2021 schon verändert hat, da glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig zu sagen, oh, ich knüpfe einfach mal da an, wo ich war und boah, also wenn sie das hinkriegt, Hut ab. Respekt.
Absolut, absolut. Ich habe gerade ein bisschen wegen Power, wegen Profiling und was sind so die besten Kletterperformances bei Frauen, gerade so ein bisschen parallel nochmal aufgerufen. Wir hatten ja bei Tour de Swift so schönes Bergzeitfahren.
Ja, das habe ich mir auch angeschaut.
Demi Wollering. Ja. Okay, Demi Wollering, 30 Minuten, 25 Sekunden, 5,47 Watt pro Kilo. Und dann kommen wir mit nächstplatzierten dann halt mit 5,4 Watt pro Kilo auf 30 Minuten. Also 5,4, 5,5 Watt pro Kilo bald. Das ist die Benchmark gerade für ein Bergzeitfahren für 30 Minuten Performance am Anstieg. So, da muss man schon irgendwo einschätzen können, so bin ich in der Liga oder nicht? Und wenn sie jetzt zurückkommt oder sagt, sie kommt zurück, dann muss sie auf jeden Fall irgendwo wissen, dass das in dass das möglich ist. Ne? Also es ist spannend.
Ja. Gut, also ich denke, sie wird sich das gut überlegt haben. Ich bin gespannt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und es ist halt auch nochmal dann cool, wenn jemand wieder zurückkommt, dann kann diejenige das auch ganz gut beurteilen und dann auch nochmal den Schritt des Sports auch nochmal fühlen und noch besser beschreiben, als dass man das von außen so vermutet. Also die wird dann merken, sagen so, boah, das ist anders, hier wird ganz anders gefahren. Früher konnte ich das, jetzt geht das halt nicht mehr. Ich glaube, das ist halt auch schon wieder sehr interessant und kann einem auch nochmal eine neue Perspektive geben. Und dann, wenn du dann wieder sportliche Leiterin wirst, glaube ich, hast du nochmal einen anderen Blick auf die Dinge und noch mehr Erfahrung. Also ist nicht schlecht. Ich hätte es nur vielleicht nicht riskiert, weil ich hasse das immer, wenn so Legenden des Sports die Karriere so ein bisschen ausfaden lassen. Zum Beispiel so ein Peter Sagan die letzten Jahre. Der ist ja so krass gefahren über Jahre. Und dann irgendwann hast du so gesagt, wenn so Medien über Peter Sagan berichtet haben, den letzten Jahren dachte ich so, Leute, also ihr habt ja überhaupt keine Ahnung. Also die sprechen über die Favoriten oder sowas und nennen dann Sagan und so, denkst du so, yo, aber ganz ehrlich, da ist jetzt in den letzten Jahren, ist es nicht mehr so das Top-Level. Da finde ich es besser, wenn Profisportler, und das hat Anna van der Breggen auch gemacht, die hat einfach gesagt, so alles klar, es endet, stopp, weg. Und ist ja auf einem hohen Level, auf einem hohen Level ausgestiegen, hat einen Giro noch gewonnen in dem Jahr. Das ist eigentlich so, dass dann bleiben die Leute auch so ein bisschen in Erinnerung. Und bei Kev hatte ich auch immer das Gefühl, hatte ich auch ein bisschen Angst, dass das passiert. Dann hat er noch dieses krasse Comeback gehabt. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, so, wenn er das zu lang zieht, jetzt, dann wird es auch wieder. Er
kriegt jetzt noch eine Chance.
Genau, aber wenn diese Tour zum Beispiel so wird, dass er halt nie so richtig reinkommt, dann gehst du mit einem anderen Standing aus dem Sport. Gut, er ist halt the GOAT of Sprint. Was auch immer, wie man auch immer es nennen möchte, aber trotzdem, finde ich, verwässert man sowas ein bisschen.
Ja, absolut. Also das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Bei Cavendish hast du noch so ein bisschen gerade diese Passion. Er hat ja diesen Spirit, so die letzte Etappe, und das ist ja sein The Last Dance. So, jetzt lass ihm diese blöde Etappe, dann kann er endlich in Ruhe schlafen. Aber wenn er das dieses Jahr nicht schafft, dann muss er trotzdem aufhören. Also der kann er nicht ewig weitermachen, sonst macht er sich das selber irgendwann halt kaputt. Das ist so richtig schade. Wo wir gerade bei dem Thema sind, ich finde es sehr spannend, weil ich hatte gestern Abend zufälligerweise Doku von Roger Federer geguckt, auch einer der Ikonen des Sports im Tennis, und da geht es einfach in diese Doku, ist nur darum, sein Abschied. Er hat den Abschied bekannt gegeben, dann filmen die letzten 12 Tage mit seinem Abschied, und der hat dann halt gesagt, komm, es ist vorbei jetzt, Ende, und ich mache jetzt noch mal ein letztes Spiel, und der hat auch irgendwie geschafft, mit Würde zu gehen. Du wirst auch genau merken, wenn der wiederkäme, macht er sich alles kaputt, das geht auf keinen Fall. Und das letzte Spiel war Laver Cup, also mit irgendwie, das ist dann Team Europa gegen die Welt, so, und das Spiel hat er mal im Doppeltennis. Und da gibt's einen, der, ich glaube, Richard Murray, glaube ich, heißt er. Ey, der kommt aus dem Auto gehumpelt. Der kann nicht mehr richtig gehen. Ja, genau, Andy Murray, stimmt. Der kommt ja raus gehumpelt. Der hat ja, ich weiß nicht, wie viel Metall in der Hüfte. Der hat den Absprung nicht geschafft. Der ist immer noch wieder halb dabei.
Es ist auch immer leichter gesagt als getan, glaube ich. Also als Sportler, jeder kennt's. Ich fahre auch immer noch Rundstreckenrennen, schaffe den Absprung nicht. Aber ich meine,
der Cavendish der Rundstrecke.
Ja, genau. Man sitzt halt immer da und sagt so, ja, man müsste eigentlich, und da hängt aber auch jede Menge Emotionen, Passion und alles dran. Nur da ist es, glaube ich, dann auch ganz gut, wenn man von außen gut beraten wird. Und ich habe noch ganz kurz zwei Sachen. Eine Sache, die ist mir schon vor 2 Wochen aufgefallen. Es gab auf GCN, die haben eine Website gehabt, eine Newsseite, die, oder für viele Leute in deren Köpfen gibt es die immer noch, aber jetzt gibt es die nicht mehr, weil der gute Kollege Daniel Benson, der die meisten Transfer-News auf Twitter immer hat, der ist leider nicht mehr dort. Und mit dem ist jetzt die ganze Seite auch hops gegangen. Die Seite redirected jetzt einfach auf den YouTube-Kanal. mittlerweile. Und ich dachte mir schon so irgendwie, ja, da kamen 7, 8 Tage keine neuen News. Ich dachte, Leute, was ist los? Seid ihr alle in Urlaub? Oder? Also ich dachte mir schon, da sind irgendwie bestimmt ein paar Leute gegangen. Und dann habe ich das gelesen. Das ist sehr schade, weil es hat sich relativ schnell so als eine von den Go-To-Seiten für mich etabliert. Jetzt hänge ich wieder auf Cycling News ab, wo die ganzen Artikel nur paid sind und ich irgendwie so 3 Artikel im Monat lesen darf, weil ich es noch nicht geschafft habe, mich durchzuringen, 1 Euro im Monat zu bezahlen. Aber das ist sehr schade gewesen. Ich fand zwar eine gute Seite und Daniel Benson, ich hoffe, das ist der richtige Name, ist unglaublich gut informiert. Immer wenn sein Profilbild auf Twitter erscheint, geht mein Puls so ein bisschen hoch, weil ich weiß, da kommt wieder eine spannende News. Und dann leite ich jetzt mal direkt zu einer spannenden News über. Simon Yates geht wohl wahrscheinlich zu Wismar Liesebike. Auch interessant.
Das ist echt interessant.
Hat sich lange Zeit gelassen bei Jayco Alula und hat dann jetzt anscheinend die Frist verstreichen lassen und wechselt. Und Ziel ist wahrscheinlich Wismar Liesebike. Da addet man noch etwas Firepower, um es so schön zu sagen, zu dem
das brauchen die auch.
Team. Ja, genau, das war dringend nötig.
dann werden sie aber nicht mehr dafür sorgen, dass eventuell nach Adam Yates und auf einmal Simon das Trikot bekommen könnte, irgendwie vielleicht gedreht, wie letztes Jahr.
Genau. So, das waren, glaube ich, meine Newspunkte noch. Jetzt können wir direkt mitten reingehen in diese Tour de France-Analyse. Willst du starten, weil du vor Ort bist? Du hast doch die ersten 2 Etappen, da hast du dir doch schon mal was angeschaut. Wie startet diese Tour?
Dieses Jahr in Florenz, also wieder ein Auslandsstart mit einer knappen 200-Kilometer-Etappe von Florenz nach Rimini. Und da bin ich gespannt irgendwie auf deine Meinung, weil ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Also ich würde sagen, also jeder, der jetzt nicht ganz weiß, wie, guckt sich am besten vielleicht parallel oder danach nochmal das Höhenprofil an, weil ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass man so ein bisschen nochmal einen Plan davon hat, was wir gerade sagen. Beginnt relativ früh mit einem etwas längeren Anstieg, 12,5 Kilometer mit 5%, den werde ich mir auf jeden Fall 3, 4 Tagen mal anschauen. Da werde ich mal hinfahren und mir das Ding mal vor Ort näher ansehen. Also da vielleicht, also ich würde sagen, guter Anstieg für eine starke Ausreißergruppe, die vielleicht schon das Rennen so ein bisschen auch mitbestimmen könnte. Denn dann haben wir noch weitere Anstiege, kleiner Anstieg, Côte de Forge, 2,5 Kilometer, das ist nicht so wichtig. Dann nochmal 10 Kilometer Anstieg mit 4,6%. Dann nochmal später 3 Anstiege, 5% plus dann finale Anstieg nach San Marino mit 7 Kilometer, 5%. Danach folgt dann eine Abfahrt und ich würde sagen, so um die, was sind das dann? 5, 6 Kilometer wahrscheinlich etwas steilere Abfahrt, technische, und dann hast du so 15 Kilometer eher geradeaus Richtung Rimini, große, breite Straße, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen windanfällig. Und da will ich dich fragen, ist das eine Etappe, wo das erste gelbe Trikot an die Ausreißer geht, oder glaubst du, es könnte auch ein bergfesterer Sprinter eine Chance haben? Weil ich kann es nicht ganz einschätzen. Ich würde sagen, es ist eher eine Ausreißergruppe, aber...
Also du meinst, es wird einfach ausgefahren, nicht von ich fahre auf Kilometer 28 los und wir kommen durch. Weil da würde ich, glaube ich, richtig viel gegenwetten.
Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich würde sagen, entweder Côte de San Marino, aber das könnte ein bisschen spät sein, oder halt der Hügel und der vorletzte Hügel wird dann attackiert. Das sind ja eine gute 12, 13 Minuten Performance vielleicht am letzten Anstieg nochmal.
Ich glaube, als Sprinter kotzt du richtig ab. Also als Sprinter, wenn du...
Auf jeden Fall.
Guck mal, du hast so den Grand Départ, es ist alles cool, es ist Italien, du bist in Florenz und du hast so Good Vibes und rollst dann so aus der Neutralisation raus und dann fällt dir ein, fuck, Mann. Du guckst nochmal so runter auf deinen, du hast ja keinen Stem-Sticker mehr fürs Profil wie früher, aber du guckst nochmal runter auf deinen Garmin oder Wahoo und denkst so, oh Gott. Und dann fährst du erstmal den ganzen Tag. Du weißt ja auch, das hast du ja gerade schon gesagt, der erste Anstieg. Also du kannst eigentlich als Sprinter nur hoffen, dass die Gruppe bis Kilometer 38,9 weg ist. Ansonsten wird es richtig räudig, weil dann wird der erste Anstieg halt schon so Vollgas. Also ich gucke mir auf jeden Fall, wenn ich die Zeit habe, auch schon die allererste Stunde an, weil da wird richtig hart drin gefahren. Das macht auch richtig Spaß. Ist auch geil, dass das jetzt übertragen wird. Und dann als Sprinter, glaube ich, ein bergfester Sprinter, Michael Matthews ist da so jemand, der auf so ein Profil perfekt passt, der fährt Top 5 bei Lüttich, also der kann richtig berghoch fahren. Das sind so Leute, wo ich sage, die haben da eine Chance. Auch witzig, wenn du so Team Jayco Alula bist und du hast Groenewegen dabei und Matthews und du willst ja. es auf jeden Fall schwer machen, ne? Und dann, dann bist du so im Bus und du hast dann so zwei Leute, die komplett unterschiedliche Ziele haben. Der Groenewegen denkt sich so, boah Leute, wenn ihr schnell losfahrt, fuckt ihr mich richtig ab. Und der Matthews denkt sich möglichst schnell, damit die alle gedroppt werden. Und du weißt, du drückst vorne ja, drauf genau und du hörst vielleicht sogar im Radio so als als Groenewegen, yes please, we start working now. Und ich so, meine Güte, wo ist das denn sein?
Ich würde so gerne, ich hoffe, macht Netflix wieder Doku, ich habe keine Ahnung.
Ja, ich glaube schon.
So eine Kamera bei Jayco Alula im Bus fände ich richtig geil. Die beiden Gesichter einfach im Vergleich. Genau. Groenewegen gegen Matthews, wenn die Teamorder bekannt gegeben wird. Irgendeiner guckt angenervt. Genau. Richtig angenervt.
Irgendeiner guckt angenervt. Dann glaube ich, was noch so, du hast gerade so nach Sprintern gefragt, wenn dann so Leute wie ein Binyam Girmay, könnte für den aber auch schon ein bisschen zu schwer sein. Ja. Mathieu van der Poel könnte einer sein für so eine Etappe. Aber ich glaube, da werden wir sehr wenig Fast-Twitch-Muskeln noch in der ersten Gruppe sehen. Und wird eine geile Etappe, glaube ich. Also ähnlich wie letztes Jahr die erste Etappe.
Ja, die war halt noch so ein bisschen, ich fand, noch so plakativer. Weil der letzte Anstieg halt noch näher Richtung Ziel dran war und steil genug, dass du sagst, okay, das wird safe halt irgendein punchy Bergfahrer sein. Jetzt haben wir halt eine 4,8%. Ist halt noch irgendwie, Windschatten
ist noch irgendwie machbar.
Aber halt zu viele. Ja, aber es sind zu viele davor, das ist das Problem.
Ja, du fährst aber im letzten Anstieg, fährst du halt noch relativ hohe Geschwindigkeit, weil er relativ flach ist. Dadurch hast du mehr Windschatten. Das heißt, wenn du die zwei davor überlebt hast, dann schaffst du den letzten wahrscheinlich auch noch ganz gut. Und dann, wie du sagst, es ist nicht so direkt vom Ziel, sondern es kommt noch eine Phase danach, ein bisschen wie Mailand Sanremo, wo du also denkst, okay, werden die Leute, die vorne sind, nochmal wiedergeholt oder ist das Ding durch? Und letztes Jahr war das Ding halt einfach relativ safe durch.
Ja, letztes Jahr gab es ja auch Spitzen-Performances mit dem Anstieg. Ne? Das war ja komplett irre, was sie da hochgefahren sind.
Ja.
Also diese kurzen Anstiege, kurzen Stadien gab es ja kaum Fahrer, die in der Vergangenheit so viel schneller fuhren bei sowas Kurzem. Wir einigen uns auf, wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich kein Sprinter oder auch kein bergfester Sprinter. Hast du eine Idee, wer das erste gelbe Trikot holt? Wir haben letztes Mal über die Fahrer gesprochen, wir machen es heute nicht zu ausführlich, aber schon die Frage an dich, Lennart, wer holt als erste Gelbe?
Boah, das ist natürlich jetzt super schwer. Das sind solche Etappen, wo du es nicht richtig einschätzen kannst. Ich fände es geil, wenn es Michael Matthews wäre. Der ist ein super Frühjahr gefahren. Ich finde ihn als Fahrertyp auch cool. Das jetzt zu sagen, ist sehr schwierig, weil verschiedenste Szenarien da eintreten können. Das ist für mich eine unberechenbare Etappe.
Ja,
die kann dann sehr hart ausgefahren werden oder halt eben nicht. Aber da es die Tour ist, gehe ich davon aus, dass sie sehr hart ausgefahren wird. Wollen wir vielleicht, damit wir nicht jede einzelne Etappe so im Detail besprechen, einfach mal über den groben Verlauf der Tour sprechen. Die Tour beginnt.
Machen wir auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall. Ich wollte nur die erste Etappe so anmerken, weil ich glaube, dass wird ja auch einfach ein Spektakel sein und ich finde es halt interessant, weil es einfach die Dynamik des ersten gelben Trikots sehr stark ausfechtet.
Und du bist jetzt auch Local und du wirst dazu auch noch mehr machen, ne? Also die visuelle Analyse von dir kommt dann auch nochmal auf YouTube. Haben wir da schon einen Termin für?
Das Video kommt dann, warte mal, das müsste am Donnerstag kommen.
Okay. Ja, am Donnerstag könnt ihr dann sehen, wie Lukas sich das mal ganz genau anschaut. Und dann habt ihr auch noch vielleicht ein paar Eindrücke vor Ort. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass du da bist und einfach nochmal so ein bisschen selber die Sachen fahren kannst, weil das gibt einem nochmal einen anderen Eindruck als hier bei auf der Karte und bei so einem Streckenprofil. Wollen wir jetzt einfach nochmal durch den groben Verlauf der Tour gehen. Also die Tour startet wie im letzten Jahr eigentlich relativ schwer. Nicht so direkt mit der Bergankunft, aber du hast zwei Etappen, wo du wahrscheinlich keine Sprinter vorne siehst. Und dann hast du eine flachere Etappe nach Turin. Und dann haben wir Etappe 4, die ist schon ganz interessant, weil Etappe 4 geht direkt schon zum Dach der Tour hoch, oder?
Das ist richtig. Wir haben direkt schon den Prix Henri de Grange, also der höchste ausgefahrene Punkt der Tour, direkt bei Etappe 4, von Pinerolo nach Valois. Und da hast du gesagt, glaube ich mal im Vorhinein, das wird langweilig an sich, in Anführungsstrichen. Also,
ja, ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass es langweilig wird. Ich glaube, das ist so die typische Etappe, wo es ein, zwei Leute kostet. Aber du hast halt am Ende, glaube ich, sind da zwei, drei Teams, die richtig gut kontrollieren. Die fahren dann so ein ultra-räudiges Tempo für die meisten Leute. Ja. Und dann, ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine Ausreißer-Etappe wird. Mit einer starken Ausreißergruppe. Ja. Weißt du, dass die anderen drei Teams, also dass du Wismar-Liese-Bike, Red Bull, Bora Hansgrohe und UAE hast, die sagen, wir fahren hier, einer von denen wird halt dieses räudige Tempo anschlagen. Aber ja, dass die, glaube ich, auch ganz happy sind, wenn es da gar nicht mehr so wirklich um den Etappensieg dann geht. Über den Rallye rüber. Es ist eine 5,1% Steigung im Schnitt, 23 Kilometer lang auf 2,6 hoch und mit dieser Höhe, diese 2600 Meter, glaube ich, dass es da ein, zwei Leute gibt, die da ins Hintertreffen geraten. Zum Beispiel Ben O'Connor. So wie, wo wir die Netflix-Doku alle wieder gesehen haben.
Ich wollte gerade sagen, für Netflix-Doku-Fans, Ben O'Connor,
das ist keine Eigenwerbung.
Ja, das ist schwierig, ne? Also ich weiß auch nicht, Ben O'Connor, aber auch beziehen auch keine Eigenwerbung, muss man ein bisschen sagen. Also die wollen ja so ein bisschen als Bad Boy-Team vielleicht dargestellt werden, keine Ahnung.
So weit aber, bin ich noch nicht mit der Doku, aber bin ich mal gespannt drauf.
Okay. Ja, mal gucken, aber Ben O'Connor ist schon wild.
Also das Allerbeste ist wirklich der arme Typ. Das Beste ist einfach diese Sprachbarriere, die da so offensichtlich da ist. Und die labern auf Französisch und er versucht auf Französisch, springt dann wieder auf Englisch. Und du denkst dir so, ja, vielleicht hätte das auch einfach besser funktioniert, wenn man entweder den Ben O'Connor gezwungen hätte, Französisch zu lernen oder das Team sich mehr Mühe geben würde, Englisch zu sprechen oder die Präsentationen zumindest in Englisch zu machen. Aber du arbeitest da im Top-Sport. Ja, das ist, da wird Essen abgewogen, ja, aber da wird nicht die gleiche Sprache gesprochen. Das wild, irgendwie ist total, die haben natürlich mit Stephen Barrett einen irischen sportlichen Leiter, aber ja, es ist halt irgendwie schon, es will mir nicht in den Kopf und ich glaube, da gibt es sehr viele Dinge, so Missverständnisse auch, die man hätte aus dem Weg räumen können, die dann, ja, das war so ein hausgemachtes Problem, aber zurück zur Etappe, das ist gerade so ein Ding, wo halt einer, der eigentlich zu den Favoriten gehört, dann irgendwie so einen schlechten Tag hat, noch nicht so richtig in der Tour drin ist oder so mit der Höhe zu kämpfen hat und dann fällt er da so richtig, richtig räudig wieder so 5 Kilometer vom Gipfel ab und dann kassierst du da halt auch richtig Zeit auf so ein großes Feld. Ja, das ist, glaube ich, so die Art von Etappe, die wir da haben. Ich fände es natürlich cool, wenn es eine spannende Etappe gibt und alles, aber ich befürchte so ein bisschen, das wird sehr kontrolliert. Und du kannst die Tour nicht gewinnen, aber du kannst sie verlieren, hat man früher mal gesagt.
So.
Das ein Euro ins Phrasenschwein.
Profi-Meinung. genau. Ich hatte also unter normalen Bedingungen, wenn ein sehr ausgeruhter Pogacar ohne Giro, würde ich jetzt mal in Klammern hinstellen, und ein komplett fitter Vingegaard am Start stehen würden, hätte ich ja gesagt, könnten wir sowas ähnliches sehen wie vielleicht letztes Jahr beim Tourmalet, als Wismar so schnell von vorne gefahren ist. Das hat dann ja relativ früh das Ding in die Hand genommen und gesagt, okay, Tourmalet, wir nehmen das komplett Volley von vorne. Es sind ja so viele Fahrer schon abgefallen. Dann hätte ich gesagt, okay, könnte es spannend werden. Und dann, dass es vielleicht aus der Gruppe geht am ersten Anstieg, Sestrier oder so weiter. Und dann irgendwann Richtung Anstieg Galibier wird dann halt einfach ein richtig hohes Tempo angeschlagen, um da irgendwas zu bewirken. Das hätte ich mir vorstellen können. Jetzt mit der jetzigen Voraussicht, dass du einen Vingegaard hast, wo du noch nicht genau weißt, wie der mit 3 Wochen performt. Klar, 100% am Start haben wir gesagt. Du weißt aber nicht, wie er mit 3 Wochen performt. Glaube ich, würden dir nicht das Risiko eingehen, jetzt den komplett an Etappe 4
den mal so selber zu
vielleicht
testen,
aus dem Leben zu nehmen. Ja, genau, ihn selber zu testen.
Wie gut der Junge ist. Ah, aber gut, das ist gut. Das ist kein schlechter Punkt, Lukas, weil daran habe ich gar nicht gedacht. Vielleicht macht das ja jemand anders.
Ja, das könnte es nämlich sein. Das Ding ist nämlich, wir haben jetzt immer noch in Klammern wackeligen Vingegaard, der steht fit an der Tour, wir wissen noch nicht, wie das über 3 Wochen funktioniert. Und wir haben immer noch einen Pogacar, der einen Giro-Intus hat und versucht gerade wahrscheinlich die Zeit zwischen Giro und der ersten entscheidenden Phase bei der Tour, und ich rede jetzt nicht von der ersten Etappe beim Start, das sind nur 4 Wochen vom letzten Etappe bis zur ersten Etappe, sondern bis zur entscheidenden Phase, versuchst möglichst viel Distanz wahrscheinlich zu legen und sich irgendwo innerhalb noch zu erholen, innerhalb der Tour reinzukommen. Also auch die würden eigentlich, schätze ich jetzt mal, wenn er nicht ganz sicher ist, sagen, okay, das nehmen wir jetzt erstmal als Vorbelastung für das, was bei der Tour noch kommt. Wir müssen hier nicht anfangen, das Ding halt komplett in die Hand zu nehmen. Zumal, wir können schon als kleinen Ausblick sagen, das dauert ja, bis es dann wieder ernst wird. Ne? Also das ist ja jetzt nicht, dass es jetzt Schlag auf Schlag weitergeht, sondern nur diese eine Etappe in der ersten Woche.
Ja. Ich stell dir vor,
Bora von vorne für Roglic.
Ja, der Stefan Wingard ist der Typ, der so 5 Kilometer vor dem Gipfel so langsam durch die Gruppe gleitet und so nach hinten.
Oh, das wäre bitter.
Oh, das wird ein Aufschrei.
Da weiß ich jetzt auch nicht.
Genau.
Dann steht der Plügge da.
Das könnte eine Überraschung geben. Aber ja, es ist ein interessanter Aufbau der Tour. Einfach mit dieser Etappe 4, wo wir nicht so richtig wissen, was passieren könnte. Und dann hast du gesagt, dass das Interessante ist, die Tour ist relativ wieder stark, also die hat ein relativ schweres Ende. Wir haben dazwischen noch so punktuelle Phasen, wo du halt aufpassen musst, sage ich mal. Etappe 7, ganz klar ein Zeitfahren. Da gibt es nichts zu verstecken. Da werden wir auf jeden Fall einen guten Fingerzeig bekommen. Wer ist wie fit? Das Zeitfahren ist 25,3 Kilometer lang. Ich habe das Profil jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, es ist nicht super schwer. Das werde ich wahrscheinlich nicht draufklicken
und
was anderes sehen. Nee, das ist.
Am Ende sind es 300 Höhenmeter gesamt auf 25 Kilometer. Es ist ein. Was ist das? Es ist eigentlich nichts. Es ist vielleicht alles
kommt viel auf
58er Blatt fahrbar.
Genau, kommt viel auf Aero an. Jetzt gab es übrigens, glaube ich, bei der Zeitfahrmeisterschaft in UK den ersten Sieg von dem Girohelm. Also den ersten, den ich bewusst wahrgenommen habe. Also. Ja. Ich habe nämlich den Glauben mittlerweile schon an das Ding verloren. Und dachte, es sieht nur scheiße aus und ist nicht mal schnell. In Zeitfahren, wo es auch sehr stark auf Aero ankommen wird, weil es sehr schnell gefahren wird, es sind wenig Höhenmeter. Ich weiß nicht, ob das jetzt per se für einen der Fahrer ein Vorteil sein wird. Wahrscheinlich für einen Remco, das ist ein Element. Sieht extrem gut auf dem Rad. Und bin mal gespannt, wie wir zwischen den Vieren dann die Zeitabstände sein werden. Also das ist mal endlich ein Zeitfahren, wo ich mich drauf freue, wo ich sage, hey, es geht um den Etappensieg, es geht aber auch dann mit mehreren Personen, die ebenbürtig sind, um GC-Sachen. Und ein Zeitfahren, was ich vielleicht dann sogar mal verfolgen werde.
Absolut, also das glaube ich auch. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, also die erste Woche zusammengefasst, das Zeitfahren, da hast du gerade schon gesagt, da musst du all out gehen. Dann haben wir vielleicht die Phase, je nachdem wie gefahren wird am Galibier, wir haben die erste Etappe. Aber wenn man in Summe zusammenfasst, die erste Woche wahrscheinlich Zeit in der Zone oberhalb von Schwelle, vielleicht akkumuliert 2-2,5 Stunden insgesamt. Mhm. Also eigentlich eine sehr, sehr bipolare, für die Topfahrer, bipolares Verteilen der Trainingsintensitäten. Du kannst halt noch möglich deine Ressourcen schonen für die weitere Tour, weil es wird nicht so viel von dir abverlangt, dass du immer wieder so tief gehen musst. Klar, du kannst natürlich San Marino dann Volley drüber gehen, halt da nochmal 15 Minuten der komplett einen rausschrauben, werden die auch machen, aber es ist nie so die in der ersten, oder so anderthalb Wochen muss man sagen, nie so viele Anstiege, wo an sich erstmal schnell gefahren werden muss. Ich will keinen Pogacar, der kann wahrscheinlich, wenn er gute Beine hat, immer wieder was versuchen zu forcieren, aber erst einmal ist es sehr ressourcenschonend in der ersten Woche.
Ja, ich möchte übrigens noch was zur ersten Etappe sagen, zu einem Favoriten, ich glaube Tom Pidcock.
Ja.
Könnte jemand sein, richtig, ne? Abfahrt, All-Out, runter.
Ja.
Sieg oder Gitter wahrscheinlich, gelbes Trikot oder DNF. Aber das ist so jemand, der bestimmt auch Bock hat, seinen Skill zu nutzen und dann da sich das gelbe Trikot zu holen.
Siehst du, das sind die Informationen, das sind die Meinungen, die ich von dir haben möchte heute. Ja, das wollte ich hören.
Komm ich langsam hier rein.
Tom Pidcock.
Ansage. Gut. Weitere wichtige Etappen. Eine Etappe, wo ich mich sehr darauf freue, ist UCI Gravel World Series Troyes. Etappe Nummer 8. Nein, 9 ist es. Von Troyes nach Troyes. 199 Kilometer lang, 14 Gravel-Abschnitte. Ja. Das auch so ein bisschen hügelig, das Ganze. Das schreit so ein bisschen nach Chaos. Ja. Findest du gut oder findest du schlecht?
Ja, vor allem jetzt, wo ich nochmal. Also an sich natürlich immer geil, weil Spektakel. Das ist die Roubaix-Etappe, wissen wir alle. Eine so eine Etappe, das ist schon cool zum Zuschauen, definitiv. Jetzt wurde ich nach meinem, wie war das, erste Kilometer losgefahren, auf die Fresse gelegt. Denke mir
so,
oh, so
ein bisschen
unnötig.
Auf den Boden der Tatsachen, ne? Man ist so vorsichtig, man ist so vernünftig. Man denkt an die Familie.
Ich bin auch gestern eine längere Tour gefahren. Ich fahre so scheiße in den Abfahrten. Zu Recht, ich vertraue mir selber nicht mehr.
Aber da ist ganz wichtig, muss ich kurz unterbrechen. Genau, mach das an alle da draußen. Ich weiß, wie das ist. Du fliegst hin und die nächsten Kurven denkst du dir so, ich will eigentlich wieder ein bisschen mich da rantasten, aber ich habe auch gar keinen Bock. Stell dir vor, du liegst zweimal in einer Trainingsfahrt auf der Schnauze. Was bist du denn dann für ein Depp?
Das habe ich schon geschafft, ja.
Ja, okay. Aber schiebt immer wieder ein bisschen an. Also versucht es wirklich direkt wieder zu machen, wenn ihr einmal die Angst in die Knochen kriecht und ihr das sozusagen zu eurem normalen Fahrstil macht, dann wird es immer schwerer. Ihr müsst jetzt da nicht das gleiche Risiko eingehen oder sowas, aber ich sag mal so, in 99,99% der Kurven kommt man ja auch rum.
Ja.
Und das heißt, ihr könnt euch da vertrauen, dass ihr das schon gut gemacht habt.
Ja, und man muss auch sagen, das war ja auch der Untergrund. Ich habe mal angeschaut, die Straße ist komplett abgefahren. Das ist so richtig glatte Straße, keine raue Straße, sondern richtig glatt.
Super.
Und dann der Staub auf meinen Reifen. Und dann hatte ich ein Auto vor mir, was wahrscheinlich diesen Kreidestaub hochgewirbelt hat. Dieses Szenario habe ich ja jetzt unterwegs nicht mehr. Merke ich ja auch. Das war einfach die perfekte glatte Kombi. Muss man einfach sagen, das ist wie dein Sturz in Mallorca. Das ist, solche Straßen hast du ja nicht so häufig.
Ja.
Wenn du nicht ganz sicher bist, fahre ich natürlich immer noch ein bisschen vorsichtig. Aber wo ich halt merke, okay, das geht, merke ich auch, geht auch. Ne? Das ist ja nicht das gleiche Setup. Und ich bin auch nicht mehr schnell gefahren. Es war auch kein Fehler von mir an sich. Ich hätte das ein bisschen mehr beachten können. Aber trotzdem gehst du mit diesem Gedanken rein. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt Stück für Stück dann man wieder rausfahren muss. Deswegen aber auch diese Etappe eigentlich geil. Ich wünsche und hoffe nur, dass es nicht irgendwie jemand, das ist immer doof, wenn jemand halt von den GC-Fahrern stürzt, Zeit kassiert oder vielleicht Schlimmeres und man dadurch ein Konkurrent halt rausfliegt. Das ist immer schade, weil wir jetzt auch gleich schon wahrscheinlich zusammenfassen werden, hier wird keiner so richtig, also es wird kein GC-Fahrer sich auf die Agenda schreiben als Etappe, wo man versuchen kann, was zu bewirken, Zeit rauszufahren, denke ich jetzt mal.
Außer, ich glaube, UAE ist die einzige Mannschaft, die halt sagt, unser Junge, der kann extrem gut Gravel fahren auch, der ist den anderen technisch überlegen. Also ich glaube nicht, dass Bora glaubt, hey, wir holen mit Roglic hier viel. Das ist halt, wie du sagst, da sind drei sehr passive. Remco, Roglic und Vingegaard sind alle da. Wir wollen hier keine Zeit verlieren, aber ein Pogacar, kann ich mir vorstellen, denkt sich schon, man kann den anderen mal auf den Zahn fühlen. Ich finde, das ist genau das Gleiche, was du sagst. Ich will nicht, dass da einer stürzt oder defekt hat und dann 10 Minuten kassiert. Ja. Aber ich fände es halt ganz geil, wenn es da so ein bisschen über die Fahrtechnik, weißt du, du hast so einen Pogacar, der fährt die Kurven so ein bisschen besser, dann gehen so leichte Lücken auf. Das Szenario fände ich halt mega geil und deswegen finde ich so eine Etappe cool. Wo ich sie dann nicht mehr cool finde, ist, wenn du dann da zwei Schlüsselbeinbrüche hast und am Ende einer hat noch einen Platten und passiert 15 Minuten und die Tour ist entschieden. Das ist halt richtig kacke.
Ja, das stimmt echt. Weil dann ist halt so, das ist auch super schwer irgendwie auszugleichen. Wir haben die Roubaix-Etappe von vor 2 Jahren, ne, war das ja. Das war ja mega, mega spannend. Das war ja auch, das Chaos war ja auch, muss man sagen, im Nachhinein, sie haben es gerettet, Wismar, so, aber es war ja aber auch eine geile Etappe, so dieses ganze Chaos von denen zu sehen. Aber was war das für ein Stress für die? Ne? Was haben die alles da machen müssen? Da konntest du aber so ein bisschen noch irgendwie reparieren. Und wenn du aber teilweise Situationen hast, die du nicht reparieren kannst, im Sinne von, Schlüsselbeinbruch oder halt wirklich richtig große Zeitabstände, dann ist immer ein bisschen so schade, weil da sind die Teams auch handlungsunfähig, die GC-Fahrer genauso. Und das ist ja nicht, klar, es wird der beste Gesamtfahrer gesucht für auf allem Terrain, klar, logischerweise, aber doch nicht so.
Ja, das ist, ich fand die Etappe noch okay, weil das korrigieren konnten. So eine Etappe, wo es halt schief gelaufen ist, ist 2014 bei der Tour, Regenetappe, Roubaix, Nibali entscheidet die Tour.
Ja.
Ah ja, da fällt mir noch jemand ein, der seine Karriere hat krass ausfaden lassen, Chris Froome. Nochmal Props an der Stelle dazu. Aber der hat sich da das Handgelenk gebrochen, glaube ich, und war dann raus und dann war es halt irgendwie, dann war das GC halt durch und Nibali gewinnt diese Tour auch mit einem der größten Abstände der letzten Jahre auf Platz 2 und 3.
Ja.
Und da ist es halt einfach mega schief gelaufen bei der Etappe.
Ja, genau das. Und dann ist halt irgendwann auch nicht, dann war dieses eine Spektakel, war zu teuer für die gesamte Tour. Du nimmst halt die Spannung für die gesamte Tour vielleicht raus. Und das ist dann halt schade.
Das ist so wie richtig hart saufen gehen, einen richtig guten Abend haben und dann 5 Tage Kater. Dann wächst du auch so ab. So, wie gut war jetzt dieser Abend? Hat sich das wirklich gelohnt, dafür 5 Tage zu suffern? Also lohnt sich es wirklich für eine Spektakel-Etappe die Tour kaputt zu machen? Ja, es ist tatsächlich immer so dieses Abwägen, glaube ich, auch für die Veranstalter. Danach Ruhetag.
Aber man kann sie gut auskatern, denn am nächsten Tag ist Ruhetag. Deswegen wird auf jeden Fall schnell gefahren an diesem Sonntag.
Ruhetag. Es folgen auch wieder so ein paar Etappen, wo man, also die als Flachetappen gekennzeichnet sind. Ich habe die Profile jetzt nicht genauer angeschaut. Wir haben jetzt auch schon relativ viel gequatscht. Eine Gebirgsetappe auf Etappe 11, die auch wieder Potenzial bietet, aber ich glaube, das ist halt auch eher sowas, wo sehr kontrolliert ins Ziel gefahren wird. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass da mega viel passiert nach Le Lorient. Und dann ist die nächste entscheidende Phase, beginnt dann tatsächlich auf der Etappe 14. Wir haben 2 Bergankünfte in den Pyrenäen hintereinander, ist einmal Pla d'Adet und dann Plateau de Baye. sind beides bekannte Bergankünfte und sind beides klassische Bergetappen. So, du fährst durch irgend so ein Tal los und dann gibt es halt dreimal in die Fresse.
Ja, genau. Plateau, vor allem mit Col du Tourmalet halt noch vorweg. 20 Kilometer oder 19 Kilometer mit 7,5%. Souvenir Jacques Gaudet, also höchste Punkt der Pyrenäen, wird auf jeden Fall eine ziemlich geile Etappe werden. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, was wir vorhin sagten. Wir sind bei Etappe 14. Das heißt, genau, 14 Tage nach Start der Tour an dem Samstag.
15
dazwischen
sogar, mit Ruhetag.
Nee, 13. Juli, ja doch, ja, stimmt, hast recht. Das heißt,
okay, wir sind, man hat nochmal 2 Wochen Zeit.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Man hat 2 Wochen Zeit, bis es jetzt langsam knallt. Das Wochenende, Samstag, Sonntag, auf jeden Fall im Fernseher dick markieren. Denn jetzt wird es auf jeden Fall ernst. Und man hatte, ich sag mal jetzt, im besten Fall Pogacar 6 Wochen theoretisch sogar nach Giro-Ende mit Training, mit 2, 3 Etappen, die ihn gefordert hatten. Und jetzt halt in die Phase reingeht, wo langsam die Tour de France dann entschieden wird. Und deswegen ist diese Struktur der Tour, finde ich sehr, sehr spannend.
Die hast du dir ja auch genauer angeschaut. So, das ist irgendwie, wenn man es machen möchte mit Giro Tour Double, dann ist dieses Jahr keine schlechte Idee, weil die Tour einfach so strukturiert ist. Man hat Zeit rauszunehmen, wahrscheinlich nach dem Giro, man hat Zeit aufzubauen, man kann dann wieder Rennfitness sammeln, man hat nicht zu viele Bereiche, wo man mal getestet wird. In den ersten Tagen und dann geht es halt auf Etappe 14 so richtig, richtig los. Ich habe es gerade gesagt, das ist so die klassische Bergetappe, Tal und dann drei Anstiege. Die nächste Etappe, da lohnt es sich dann aus meiner Sicht auch wieder von Anfang an zu gucken. Etappe 15 startet natürlich, also die Etappe, die nach Plateau de Bay führt, startet schön mit dem Col de Peyressourde. Da freust du dich auch wieder als Sprinter sehr, wenn das da so losgeht, weil dann hast du nach 6,9 Kilometern wahrscheinlich schon so 12 Minuten Rückstand, darfst dann all out bergab fahren, hoffst, dass du in dem Tal mit deinen Helfern wieder einigermaßen rankommst und dann geht's direkt in den nächsten Anstieg. Also das würde mich auch mal interessieren, dass man nochmal so ein bisschen Insight bekommt, vielleicht auch von einem Sprinter, wir müssen da mal ein paar Leute fragen, wie das denn genau so abläuft bei einer Tour, also wie das Mindset ist vor so einem Start, wie man dann auch in der Ebene oder im Tal wieder durch die Gegend bügelt, damit man da wieder einigermaßen rankommt und wie auch so die Pacing-Strategie ist. Ich glaube, da laden wir uns mal einen Gast für ein und besprechen das mal, weil das sieht man im Fernsehen halt nie. Du siehst dann irgendwann oben rechts eingeblendet Grupp Jakobsen 16 Minuten oder sowas und dann siehst du dir aber nicht, was da passiert. Die fahren halt so ein Rennen komplett abseits der Öffentlichkeit auf solchen Bergetappen. Das finde ich mal ganz spannend. Aber
war das nicht?
Ja.
Das war doch Bernie Eisel, der bei Besenwagen erzählte, wie sie mit Cavendish damals ich glaube, einer der ersten waren, die GPS genutzt hatten in den Rennen und einfach so die Abfahrten runtergekachelt sind, damit sie bloß irgendwie Zeitrevier rausfahren und dann einfach auch das Gruppetto teilweise in Abfahrten quasi auf Tempo gebracht haben. Das was auch eine Abfahrt wird gekracht, unten im Flachen wird gekreiselt und am Anstieg wird eigentlich kontrolliert gefahren, damit du dann den schnellsten Schnitt irgendwie erreichen kannst und halt die Karenzzeit im Blick behalten.
Es ist wie ein großes TT. Ein großes Team-Time-Trial.
Mit
nur 20 einem, der, mit einem, der nicht führt, dem Sprinter.
Ja, stimmt.
Der ist aber gleichzeitig das schwächste Glied in der Kette, was man auch bei dem TTT nicht sein möchte. Das ist bestimmt witzig. Ich würde gerne auch mal die Powerfile sehen von sowas, ne? Zu schauen einfach.
Ja, es ist so gleichmäßiger.
Ja.
Das ist so das Kaugummi, was du gesagt hast im Sprintfinale. Willst du das Kaugummi langziehen, aber darf nicht reißen. Das machst du auf der ganzen Etappe. Du musst mal Kaugummi langziehen, darf nicht reißen.
Du musst deinen Kaugummi richtig gut kennen.
Ja, genau. Du musst genau wissen,
wie durchgekaut der Kaugummi schon ist und wann der dann anfängt zu reißen. Also das ist halt, und deswegen, ich finde, die Rolle des Anfahrers wird halt so oft unterschätzt, weil da ist sehr viel, da musst du halt sehr viel Empathie haben und du musst den anderen halt einfach sehr, sehr gut kennen, auch physiologisch. Was kann ich jetzt mit dem machen, was nicht? Ich fand es auch spannend, dass ein Philipsen irgendwann mal gesagt hat, so, ich finde das eigentlich geil, wenn der Van der Poel einfach lossprintet, weil ich bin am Hinterrad und ich kann das wegstecken und alle anderen denken sich halt so, boah, die müssen halt noch, die haben so ein Gap im Timing, der Zug ballert kurz vorbei, selbst wenn du schnell reagierst, hast du einen kleinen Delay, musst dann noch mehr antreten, da rankommen, das macht deine Beine schon so kaputt für den letzten Kick. Und der Philipsen sieht das halt sofort oder kann das sogar ansagen, wenn er losfahren soll. Und ja, da musst du halt extrem dieses Team, letzter Anfahrer, Anfahrer oder generell der ganze Zug muss halt so eingespielt sein auf das, was der Sprinter halt kann oder was er halt nicht kann.
Ja, also Netflix-Doku sieht man es ja ganz gut. Die Etappe auf dem Race Circuit vom letzten Jahr kennen wir auch noch ganz gut.
Oh ja.
Klar, Van der Poel haut die Binnie so ein bisschen da zur Seite. Und dann aber auch, wie er mit einem Raketenstarter losgefahren ist. Und da haben wir auch schon mal über die Sprintzüge ja gesprochen, über die in irgendeiner Folge vor ein paar gefühlten 100 Folgen, haben wir auch mal die Sprinttaktiken gesprochen, damals auch von Kittel, die Sprintzüge, wie das unterschiedlich gefahren wird. Und das, wie du schon sagst, das ist super spannend, das sehen wir auch bei der Tour wahrscheinlich dieses Jahr wieder ganz anders, immer wieder. Welcher Sprinter muss wie da reingebracht werden zu dementsprechend passendem Finale? Ja. Und dass du Geschwindigkeit aufbaust oder im letzten Moment vorbeifährst, hast du einen Anfahrer, hast du zwei Anfahrer, hast du ein ganzes Team, was von vorne wegarbeitet, so was wurde den Kaugummi sehr langsam vorsichtig auseinanderziehen willst oder machst du es erst am Ende und mit einem heftigen Hauruck. Und ja, vor allem, wie du halt sagst, ne, du kannst halt den Van der Poel delegieren, dann hat noch Jasper so einen Antritt, dass er auch diese Beschleunigung standhalten kann. Dann ist es ja, jetzt will ich sagen, das Einfache ist, aber wenn er dann rausgeht, dann ist es nur eine Geschwindigkeit halten, dann ist er Peak und genau, der Sprint eigentlich schon gewesen, am Hinterrad von Van der Poel zu bleiben. Und wer soll da denn noch drüber gehen? Also das finde ich finde das auch mal sehr, sehr interessant, wenn man sich das mit so einem Auge mal diesen letzten Kilometer immer wieder in verschiedenen Sprinter-Teams anschaut. Wer hat welche jetzt Aufgabe gehabt oder welche Intention gehabt, die Sprints mal so zu analysieren.
Ja, mega. Zurück zu Tour de France. Etappe, wir haben gerade Doppel- Bergetappe Pyrenäen gehabt,
ja,
dann Ruhetag, Flachetappe, eine gebirgige Etappe, die ich, glaube ich, jetzt vernachlässigen würde, weil sie vom Profil nicht so aussieht. Ja. Das ist für mich eine Ausreißer-Etappe, würde ich sagen. Dann nochmal eine Hügel-Etappe nach Barcelonnette und dann kommt das Finale der Tour, Etappe 19, 20, 21. Ich habe direkt mal eine Frage zum Reglement. Ja. Etappe Nummer 19 führt über das Cime de la Bonnette, 2802 Meter. Das ist 300 Meter höher,
yo,
als der Col de Galibier. Warum ist das nicht das Souvenir Henri de Grange? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ist es, weil man es während der Alpen vergibt und dann der Pyrenäen und dann fahren die nochmal in die Alpen und da kommen die nicht drauf klar? Oder?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist an alle Zuhörenden mal eine Frage. Vielleicht, das weiß bestimmt irgendjemand. Könnt ihr uns mal auf Instagram schreiben, warum das nicht das Souvenir Henri de Grange ist? Und ja, das ist eigentlich der höchste Punkt der Tour. Super schwere Etappe, drei Anstiege über 2000 Meter, Col de Vars auf 2109, Cime de la Bonnette auf 2802 Meter,
ja,
und dann die Bergankunft Isola 2000 auf 2024 Meter. Brutal schwere Etappe, wir haben Höhe, wir haben drei längere Anstiege, also da ist kein Anstieg unter 16 Kilometer. Das heißt, wir werden da auch recht lang berghoch fahren. Da kannst du halt nochmal richtig einen Unterschied machen. Gibt es noch weitere Punkte, wo du sagst, ey, das ist physiologisch auch irgendwie spannend, dass wir 19, 20 und 21 nochmal so schwere Etappen haben.
Ja, absolut. Also da wird die Tour entschieden. Da sagt man immer so, aber da wird es ja wirklich entschieden. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, kein Ziel in Paris. Ich glaube, in den 80ern fing das an. Ich weiß nicht. Kein Ziel in Paris wegen den Olympischen Spielen dieses Jahr. Das heißt, die Tour de France endet mit einem, für alle, die es noch nie mitbekommen haben, endet mit einem Zeitfahren an der 21. Etappe von Monaco nach Nizza über den Col d'Aise. Also der Anstieg, den sie alle kennen, alle Fahrer, die jetzt fürs GC vorne relevant sind, kennt jeder aus Paris-Nizza. Da wohnen Pogacar, teilweise wohnen sie da. Die kennen das Ding auswendig. Isola 2000, das ist das Höhentraining. Trainingslager gerade von Team UAE, die sind jetzt aktuell da, die kennen sich da aus, die werden das alles rundum kennen. Etappe 20, eine Col de la Couillole, da geht es vorher bei den Col de Turini. Col de Turini war, glaube ich, damals, boah, lass mich lügen, 21 oder 22. Roglic, beste Performance in dem Jahr, glaube ich. Einer der besten Performances im Jahr, Paris-Nizza. Ich weiß nicht, ob es jetzt, oder war es noch früher? Ich habe mir das Power-Profiling von ihm mal angeschaut. Da ist ja den Col de Turini mit einer der Jahresbestleistungen gefahren, die wir in dem Jahr hatten. Also vielleicht etwas, was Roglic gut kann und kennt. Klar, inmitten der Etappe jetzt nicht das Entscheidende, aber was ich damit sagen will, die kennen alle diese ganze Gegend in- und auswendig und bin wirklich gespannt, wie das Finale der Tour aussehen wird, weil das ist die Phase, wo wir gesagt haben, ein Vingegaard muss da fit sein, ein Pogacar muss da nach dem Giro sich erholt haben und jetzt die entscheidenden Sekunden machen. Es ist nicht ganz so wie letztes Jahr, wo wir, schätze ich mal, wo wir immer wieder diesen kleinen Mini-Battles gesehen haben zwischen Vingegaard und Pogacar, und am Ende hat es so natürlich so stark raus kristallisiert, als natürlich dann Pogacars Einbruch kam oder das Zeitfahren, sondern ja. Wir haben jetzt so ein bisschen geballte Konzentration auf diese letzten drei Tage. Alles, was bis dahin passiert, auch Etappe 14 und 15, wo wir gesagt haben, 13, 14, wo wir gesagt haben, da in den Pyrenäen-Etappen wird es auch schon Zeitunterschiede geben. Ja, wenn das aber jetzt nicht 5 Minuten beträgt, würde ich sagen, es geht trotzdem auf die letzten drei Tage zu.
Ja, ich glaube, das ist nochmal extrem, also der letzte Tag mit so einem schweren Zeitfahren, das ist extrem, das setzt sich extrem unter Druck, auch irgendwie deine Beine nicht komplett zu frittieren. Ich glaube, du fährst Etappe 19 und 20 halt immer noch mit Auge, und es ist dann, also das sind so die drei oder zwei Etappen, wo du halt auf gar keinen Fall ins Hintertreffen geraten willst, um noch irgendwas zu korrigieren, sondern du willst da wirklich sehr kalkuliert fahren, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als in Monaco loszufahren und nach 2 Kilometern zu merken, so, irgendwie dreht sich das ja gar nicht hier. Das hatte ich jetzt bei so einem Swift-Rennen unter der Woche, wo ich so losgefahren bin, dachte so, also da passiert, geht kaum über die Schwelle, auch unter der Schwelle fühlt es sich einfach zäh an, und das sind so, das willst du halt unbedingt vermeiden am Ende von so einer Grand Tour. Ich meine, die Jungs kennen ihren Körper extrem gut und sind da super drauf vorbereitet, aber auch da gerade noch mit so einem Blick auf eine Vorbereitung von Vingegaard, da ist so ein Zeitfahren halt, glaube ich, noch ein großer Risikofaktor, und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das könnte ein dramatisches Finale geben, wenn wir denn noch irgendwie innerhalb von 1,5 Minuten sind bei ein oder zwei Kollegen im GC. Ich finde es einfach super, dass die Tour so viele verschiedene Favoriten hat. Und selbst wenn da, es gab ja auch Jahre, wo da immer so ein 1-gegen-1 Duell war. Jetzt hast du so ein 4er-Duell. Hoffentlich, wenn Remco sich jetzt am Berg noch ein bisschen verbessert. Und ich glaube, das ist super spannend, und es ist ein Glück, dass die Tour so, ich nenne es jetzt wieder so, backloaded ist mit den vielen schweren Etappen hinten raus. Es könnte zwischendurch ein bisschen langweilig werden vom Profil her, aber da sind schon auch noch ein paar Etappen, wir haben sie jetzt nicht im Detail angeschaut, wo ein bisschen was geht. Ne? Also da sind ein paar Hügel drin, und es ist die Tour, sie wird immer entertaining gefahren. Es gibt da jetzt wenige Etappen. Ich glaube, die gibt es eigentlich auch nur noch bei der Vuelta, wo du so ein paar Überführungsetappen, hat man die früher genannt, wo dann irgendwie kein spektakuläres Rennen ist. Aber hier hast du halt dann in der Mitte, glaube ich, so ein Gebiet, wo du als Ausreißer nochmal irgendwie was probieren kannst. Und am Ende, da wird halt die Tour ausgefahren. Es ist eine tolle Streckenführung und passt halt extrem gut für auch die Favoriten, die wir jetzt hier am Start haben.
Ja, absolut, genau. Und es ist nochmal diese eine extra Komponente, die es ermöglicht, dass ein Giro-Tour-Double möglich ist. Gleichzeitig diese, ich sag mal, Wackelsituation im Vingegaard, die es auch möglich machen könnte, dass ein Giro-Tour-Double-Sieg möglich ist. Dann aber vielleicht genau dadurch diese Belastung, die halt am Ende gefordert wird, vielleicht auch gerade dann nicht. Also dass halt Pogacar das nicht dann hinbekommt, pünktlich die letzten drei Tage fit zu sein. Wie du gerade schon sagtest, du willst nicht in Monaco stehen mit schlechten Beinen, da musst du, nehmen wir mal die Abfahrt raus, du musst eigentlich am letzten Tag der Tour, nach 3 Wochen, anstatt einfach einen schönen, entspannt mit einem Sekt in der Hand nach Paris reinzufahren, musst du am letzten dann musst du am letzten Tag so einen 30 Minuten Bestwert nochmal raushauen am Col d'Hes, irgendwie was geht, und dann in die Abfahrt irgendwie klarkommen und dann nach Nizza reinfahren, hoffen, dass das irgendwie gereicht hat. Das ist schon heftig.
Ich habe noch was für dich, eine Frage. Wie viele Sprinter fahren die Tour zu Ende mit Blick auf die Strecke, die wir bei den Olympischen Spielen auch in Paris haben werden? Stell dir vor, du bist der eine arme Teufel, oder bist sind so zwei, die so plötzlich ums grüne Trikot fahren. Und dann kannst du nicht aussteigen, weil du willst das Grüne holen. Aber du hast auch irgendwie so ab Etappe 16 denkst du so, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, das bringt auch erst eigentlich nichts mehr außer Schmerzen. Meine Recovery wird dann für die Tour, für Olympia so ein bisschen beeinträchtigt sein. Aber du hängst dann da halt im grünen Trikot oder bist so 10 Punkte dahinter.
Okay, also dann sage ich mal,
gewinnt Pogacar das grüne Trikot.
Meinst du, weil alle anderen aufhören?
Ja, kann ich der sammelt ja normal auch relativ viel Punkte.
Das könnte sein. Ja, könnte schon fast sein, dass wenn er so sei, dass vielleicht ein Philipsen.
Matthews oder so.
Aber Philipsen dann aussteigt im Grün Um Olymp weiß ich nicht. Also, ich hätte es gesagt, ein Kronewegen und ein Jakobsen schaffen es nicht. Die wollen ja nicht, die schaffen es einfach nicht, tut mir leid. Ein Arnaud Delis wird, dem würde ich zutrauen, dass er aussteigt, weil er dann irgendwo sieht, okay, ich habe vielleicht zu viel Gap zu vielleicht Philipsen. Der, sage ich, der muss durchziehen.
Ja.
Ein Cavendish wird immer durchziehen, wenn er nicht aus der Tour rausfliegt. Und Pogacar könnte relativ nah ans grüne Trikot rankommen.
Ich glaube, Wout van Aert zum Beispiel. Aber der wird wahrscheinlich eingespannt sein. Ne? Aber irgendwie werden wir, glaube ich, am Ende so eine Konstellation haben, dass jemand auch ums grüne Trikot fahren kann, den du sogar gar nicht erwartest, weil halt die Konstellation so schwierig ist. Die reinen Sprinter steigen potenziell aus.
Eritrea for Green.
Biniam Gemay, ja. Ich muss mir die Punkteverteilung nochmal anschauen, wo sammelt man wie viele Punkte, weil du musst ja dann auch als dieser sehr bergfeste Fahrer trotzdem auf den Flachetappen auch bei den Zwischensprints reinhalten, dass du irgendwie eine Chance hast. Und da kann man schon auf den ersten Tagen wahrscheinlich beobachten, wer hampelt denn da rum bei diesen Zwischensprints, die du da eigentlich so überhaupt nicht auf der Rechnung hast. Und dann merkst du ja schon so,
okay, ja, genau, mit so einer Intention, mit so einer Planung, genau, das ist ja richtig, also richtig gut, was du sagst. Eigentlich mit so einer Spekulation. Genau.
Musst du ja eigentlich.
Ja, klar, du musst ja eigentlich auch nur, wenn man sagt, boah, warte mal, ich guck mal gerade zurück, bis Etappe 16, würde ich sagen, musst du performen. Die letzten Tage kannst du dann gucken, dass du irgendwie es schaffst, immer im Zeitlimit zu bleiben, weil danach wirst du nicht mehr Punkte sammeln können.
Ich glaube, das ist sogar anders, so, du wirst so jemand wie so ein Derek G, der extrem viel in Ausreißergruppen ist und gut berghoch kommt, der könnte, wenn er in den ersten Etappen, das ist jetzt auch einfach wahrscheinlich ganz harter Bullshit, aber wenn gut, so jemand in den ersten Etappen bei den Zwischensprints irgendwie so mitpunktet, der muss schneller sein als ein Derek G, das ist jetzt das falsche Beispiel, aber dann auf den letzten Etappen geht er in die Gruppe, versucht die Etappe zu holen, vielleicht kommen auch noch Gruppen durch, dann holt er einen Zwischensprint, dann holt er im Finale noch mal Punkte. Ja. Und dann mausert man sich auch so nach vorne. Ich habe jetzt wirklich, wie gesagt, keine Ahnung von der Punkteverteilung. Es kann auch völlig unrealistisch sein.
Ja.
Ich wollte einfach nur damit sagen, es ist nochmal eine ganz andere Konstellation, weil viele aussteigen werden mit Blick auf Paris. Mhm. Viele werden auch aussteigen, weil es keinen Sinn macht, weil es kein Paris, Tour de France Paris gibt. Und dadurch werden wir vielleicht eine Überraschung im grünen Trikot haben. Wollte mal eine steile These hier reinschmeißen.
Ich finde diesen Gedanken richtig gut. Also irgendwann bist du an so einem Punkt, wo du auf einmal siehst, so im Team, oh, warte mal, lass mal hochrechnen hier, Leute. Genau. Das ist ja irgendwo im
Und das
im
würde ich den Teams nahelegen, dass sie das proaktiv machen. Weil wenn du dann an dem Punkt bist, dann denkst du dir, ah, scheiße, hätte ich mal auf Etappe 4, 7 und 9 den Zwischensprint mitgenommen, dann wäre ich jetzt wirklich nah dran.
Ja.
Könnte witzig werden.
Weil du hast recht, also am Ende sind die flachen Etappen für Sprinter, die hören eigentlich nach 2 Wochen auf. So Etappe nach dem zweiten Ruhetag. Für die letzte Woche, da ist mir nicht mehr viel zu holen. So, das heißt, dann geht es auch nur noch auf die Ausreißer. Das heißt, für Sprinter geht es nur in den ersten 2 Wochen. Dann aber auch sehr frequentiert, muss man sagen. Wir haben ja viele Etappen, wo Sprinter eine Möglichkeit sehen können. Und dann musst du irgendwie nur schaffen, als ja vielleicht ein Sprinter hat so viele Punkte, der in den letzten Wochen nur auf Karenzzeit irgendwie auf Auge durchfährt.
Ja.
Oder ein Ausreißer kriegt die Chance, weil irgendein Sprinter, der vielleicht auf gute Position liegen könnte, auch sagt, ja, jo, der Olympia ist aber auch bald. Das lassen wir mal hier sein, die letzten 5 Tage. Das ist interessant. Vielleicht hast du recht. Das ist ein ganz anderes Sprintertrick, was wir sehen.
Ja. Ja, schauen wir mal. Wir werden
gut gespottet.
Auf jeden Fall,
eine Sache wollte ich gerade sagen, die ich letztes Jahr noch so richtig schön als Sidefact reinbringen konnte, die sehr wichtig war in den ersten Etappen, kann ich nur so halb anmerken, denn es gibt wieder ein paar Bonussekunden, die verteilt werden auf den Etappen. Also an bestimmten Anstiegen gibt es wieder Zeitbonifikation, nicht nur im Ziel, sondern auch an den Anstiegen selber. Aber es gibt dann bis zu 8 Sekunden, 5 und 2 für die ersten 3 über irgendwelche Bergüberquerungen. Leider muss ich aber schon jetzt sagen, ist es irgendwie nicht so wirklich veröffentlicht, wo das ist. Also das ist noch vorbehalten, die warten auf die Genehmigung der UCI, zumindest war das der letzte Stand, steht auch noch bei Le Tour so auf der Seite und haben noch nicht kommuniziert, wo das sein wird. Finde ich immer ein bisschen spannend, vor allem letztes Jahr war es halt dann doch nochmal irgendwie relevant, ne? Das hat ja nochmal die Dynamik teilweise etwas verändert. Bitte.
Und ich würde sagen, wenn die ein richtig geiles Zuschauererlebnis machen wollen, dann lassen die Zuschauer per App abstimmen. Und geben das dann mindestens 10, 15 Kilometer vorher bekannt. Dann bist du so als Zuschauer, interagierst du mit dem Rennen, du sitzt da vor dem Stream und sagst so, oh, Kilometer 18, 35 oder 112 und dann stimmst du ab und dann wird das die Abstimmung geschlossen, dann wird den Teams halt so über dem Radio gesagt, Bonus-Sprint in 15 Kilometers oder sowas. Und dann
find
merkst
ich,
du,
find
du ich. Interagierst halt mit dem Rennen.
Ja, klar, finde ich sehr spannend. Ich würde sagen, wenn du es so knapp vor der Wertung machen würdest, glaube ich aber, hat es keinen Effekt, weil es nur für GC-Fahrer relevant ist. Und wenn die es nicht mindestens ein paar Kilometer vorher wissen, glaube ich,
Ja.
sind sie sich einig, dass sie nicht drauf gehen. Das wäre zu viel Invest für. Du kriegst ja nicht auf Risiko die Etappe vorne in die Spitzengruppe, um das
Nee.
zu holen, eventuell, was dann eventuell kurz vorher bekannt gegeben wird. Dann müsste
Nee,
man
ich
vielleicht
glaube.
am Morgen selber bekannt geben. Aber ich
Irgendwie
finde es
sowas, ja.
spannend.
Ja, das ist noch nicht
Ja.
komplett, das ist jetzt noch nicht komplett durchdacht, aber ich finde so, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, in der Formel E gibt es einen Fanboost oder ich weiß gar nicht, ob es die Formel E noch gibt,
Ja.
aber da konntest du halt abstimmen und dann kriegt er halt einmal mehr Energie freigeschaltet und du als Zuschauer oder Zuschauerin hast halt das Gefühl, du
Ja.
kannst den Einfluss nehmen zu einer ganz, in so einem ganz kleinen Grad. Das ist sicherlich aber auch gefährlich und
Finde
ne, das muss man gut durchdenken,
ich
sowas.
cool. Also an Christian Prudhomme einmal hier der Vorschlag, kann er haben.
Ja, genau. Ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt durch mit den Tour-Etappen.
Ja.
Ich traue auch unserem Handynetz nicht so gut. Also ich bin froh, dass wir es hier mit einigermaßen sicherer Qualität durchgeschafft haben. Ich würde sagen,
Ja.
wir machen einen Haken dran, haben die Tourstrecke besprochen und dann geht es jetzt bald auch schon
Ja,
los.
ich freue mich. Ja, genau. Dann nächste Podcast-Folge ist quasi schon erste Etappe. Bin gespannt. Wir werden uns dann nächste Woche hören. Und Ankündigung, Livestream wäre ja dann auch erste Etappe, ne?
Ja.
Richtig? Haben wir es letzte Woche schon gesagt?
Haben wir letzte Woche, glaube ich,
Ich
schon gesagt,
glaube, haben wir
ja.
letzte
Aber
Woche
dann machen wir
gesagt.
es nochmal. Das
Okay.
ist ja auch wichtig.
Ja, kurzer Reminder für alle, die noch mehr Tour de France Experience haben wollen. Direkt die erste Etappe, volle Packung Content, könnt ihr euch die Tour bei eurem Favoriten-Player, wir synchronisieren da mit dem Eurosport-Player bzw. mit dem Discovery Channel-Player, einmal anmachen und auf YouTube, auf unserem Account, den Livestream finden, wo dann bei der ersten Etappe Lennart, Richie und Tobi von RTF das ganze Ding gemeinsam kommentieren werden, nochmal ein paar Side-Facts raussuchen werden, ein bisschen Expertise da reinbringen werden. Ich kann leider parallel nicht dabei sein, weil ich bin ja vor Ort. Und dann könnt ihr euch den Livestream als Parallelkommentar zum Hauptstream visuell dazu packen. Alle Erklärungen, wie das Ganze funktioniert, werdet ihr im Stream nochmal bekommen. Ihr macht einfach quasi einen Live-Player an, wartet ein paar Sekunden, damit der Internet-Delay einmal ausgeglichen ist und dann habt ihr quasi parallel Lennart als Kommentator plus Richie und Tobi. Und dann, glaube ich, wird es eine ziemlich coole Sache. Ich werde dann in der zweiten Woche dazu stoßen.
Genau. Schaut nochmal auf die beiden Instagram-Accounts von RTF und von uns. Da werden wir die Stories posten, welchen der YouTube-Kanäle wir die erste Etappe streamen. Wir werden das im Wechsel machen. Genau, das wäre alles noch zu dem Tour de France-Stream. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im Stream und hören uns nächste Woche wieder im Podcast.
Absolut. Und ich gehe mir jetzt den Col de Valico Trefagi anschauen. Erster Anstieg. Wie weit komme ich? Wie weit schaffe ich, diesen Anstieg mitzufahren? Wird gut.
Pass auf dich auf. Ciao, ciao.
Dann tschüssi.